Hallo und guten Tag. Der Journalist Konrad Roth berichtet in seinem Podcast Wild Wild West über die berühmtesten Gesichter und Figuren jener Zeit, jenes berühmten Wilden Westens. So erfahren wir dann auch von Billy the Kid bis Wyatt Earp und Sitting Bull, aber wir hören auch von den berühmten Hollywood-Schauspielern, die diese Helden des Wilden Westens dargestellt haben. Von John Wayne bis Leonardo DiCaprio. Dazu nun gute Unterhaltung. Der indianische Napoleon. Wild Wild West. Podcast Nummer 4. Bei uns ist er vollkommen unbekannt. In Amerika aber war er Ende des 19. Jahrhunderts sogar der bekannteste, der berühmteste Vertreter seiner Nation. Sein Name war Heinmott Duyalakit, der Donner, der den Berg hinunterrollt. Bei den Weißen hieß er Chief Joseph, aber später dann wurde er sowohl von den höchsten amerikanischen Militärs wie General Miles oder General Howard, wie dann auch sogar vom amerikanischen Präsidenten William Tecumseh Sherman mit einem anderen Namen geehrt, der genau seinen so außergewöhnlichen Fähigkeiten und Leistungen entsprach. Sie nannten ihn den indianischen Napoleon. Die Nez Perce, eigentlich richtig ausgesprochen, ne per se, die durchbohrten Nasen, amerikanisch aber halt immer dann als Nez Perce ausgesprochen, die waren im Gegensatz zu etwa bekannten Stämmen wie Comanchen, Cheyenne oder Apachen ein von der amerikanischen Öffentlichkeit völlig unbeachteter Stamm, der um den Snake River in Idaho und Montana ganz friedlich lebte. Die Nez Perce verfügten bereits über langläufige Schabsflinten wie auch über mehrschüssige Repetiergewehre und waren durch ihre Jagden in den oft abgelegenen Berggebieten hervorragende Scharfschützen, was sich später dann als für sie sehr nützlich herausstellen sollte. Nachdem man dort Gold gefunden hatte, versuchte dann die Regierung dem Stamm 90% des ihm ja vertraglich überlassenen Gebietes um das sogenannte Valoa-Tal wegzunehmen, was der Stamm natürlich ablehnte. Und so wurde dann der berühmte und seit dem Bürgerkrieg einarmige General Oliver Otis Howard losgeschickt, der noch wenige Jahre zuvor als fairer Verhandler mit Cochise und den Apachen Friede geschlossen hatte, um dann den Stamm notfalls gewaltsam in ein Reservat zu schaffen. Und während dann die Häuptlinge im White Bird, Joseph, seinen Bruder Olokot und den Schamanen Tululsut noch darüber berieten, da hatten jähzornige junge Krieger, die durch Weiße ihre Eltern verloren hatten, bereits mehrere Farmer getötet. So war Joseph nun völlig klar, jetzt würden die weißen Soldaten ganz sicher kommen, und so beschloss er, sofort zu fliehen. Und der ganze Stamm mit über 700 Kriegern, Frauen und Kindern machte sich so auf in Richtung der großen Prärieebenen, wo sie bei ihnen mit ihren befreundeten Crows Zuflucht finden wollten. Niemand ahnte, dass es dann mit über 2000 Kilometern die längste Flucht von so vielen Menschen in der Geschichte der USA werden würde. General Howard hatte den jungen Captain Perry mit 120 Soldaten vorausgeschickt, um die im dortigen Gebiet befindlichen Siedler zu schützen. Aber der ehrgeizige Captain versuchte nun selbst den Ruhm einzuheimsen und den Stamm selber gefangen zu nehmen. Doch als er dann einen mit einer weißen Fahne entgegenkommenden Nez Perce-Krieger beschießen ließ, da feuerten deren Scharfschützen sofort zurück, und der Angriff des jungen Captains hatte sich umgehend in eine völlig unkontrollierte Flucht verwandelt. Die Soldaten wurden dann sogar noch 15 Meilen weit von den Nez Perce-Kriegern verfolgt. Und am Ende waren nur zwei Nez Perce-Krieger verwundet worden. Der junge Captain aber hatte fast die Hälfte seiner Männer verloren. Und seine Karriere, die war damit beendet. In den folgenden Wochen gelang es Joseph mit seinem unglaublichen taktischen Geschick immer wieder, die ihn verfolgenden Truppen in die Irre zu führen.
So hatte zum Beispiel ein Soldatentrupp unter Colonel Sturges den in großen Staubwolken voraus enteilenden Stamm verfolgt. Aber dann stellte sich heraus, dass diese Staubwolken lediglich von 20 Kriegern mit großen Büffeldecken aufgewirbelt worden waren, während sich der Stamm in Wahrheit längst in eine ganz andere Richtung entfernt hatte. Aber dann, vor den bis zu 3000 Meter hohen Bitterroot Mountains, da wurde den Nez Perce der Weg von den Soldaten durch von den Soldaten gefällte Bäume versperrt und dann rückten von hinten sogar noch weitere Truppen heran. Der Stamm saß somit in der Falle. In der Nacht waren die Lagerfeuer um die Zelte der Nez Perce noch gut zu erkennen. Am nächsten Morgen dann sollte der entscheidende Angriff erfolgen. Aber als die Soldaten dann das Lager stürmten, da fanden sie dieses zu ihrer größten Überraschung leer vor. Die Nez Perce hatten nur die vordersten Zelte stehen lassen und die Lagerfeuer auch weiter glimmen lassen, waren aber dann während der Nacht über einen Bergpfad entkommen. Wieder einmal hatte Chief Joseph die Soldaten ausgetrickst. General Howard schüttelte den Kopf. So etwas hatte er in seiner militärischen Laufbahn noch nie erlebt. Und widerwillig wurde sein Respekt vor Joseph immer größer. Nach ihrem erneuten Erfolg erlebten die Nez Perce dann jedoch einen großen Schock, als nämlich die befreundeten Crows eine Aufnahme in ihren Stamm ablehnten. So blieb ihnen nur noch die Chance, zur kanadischen Grenze zu fliehen. Und als sich der Stamm nach der geglückten Gebirgsüberquerung schon in Sicherheit wähnte, da wurden sie nur 20 Meilen von der Grenze entfernt im sogenannten Canyon Creek urplötzlich von den Truppen von Colonel Gibbon angegriffen, die telegrafisch gerufen worden waren. Nach hartem Kampf konnten die Scharfschützen der Nez Perce die Soldaten dann schließlich einmal noch zurückschlagen. Aber Josephs Bruder Olokot und auch der Schamane des Stamms Tululsut waren dabei getötet worden. Der neu hinzugekommene General Miles und Joseph begannen nun mit Verhandlungen. In der Zwischenzeit hatte Schneefall mit auch starker Kälte eingesetzt. Und Anfang Oktober traf dann auch noch General Howard mit seinen Truppen ein und beim letzten Gefecht dann kam auch der, wirklich in einer Ironie des Schicksals, der beste Scharfschütze der Nez Perce, Looking Glass, ironischerweise, wenn man davon in dieser Form auch sprechen kann, durch einen Kopfschuss ums Leben. Wodurch dann nur noch mit Joseph und Whitebird zwei Häuptlinge verblieben waren. Und dieser Whitebird, der weigerte sich, absolut zu kapitulieren und tatsächlich schaffte er es in der Nacht auf den 5. Oktober mit etwa 50 anderen hinüber über die Grenze nach Kanada in das Land der großen Mutter Königin Victoria. Und als dann am Morgen des 6. Oktober General Howard und General Miles langsam auf die letzte Zuflucht der Nez Perce in einem ausgetrockneten Flussbett war das zuritten, da kam ihnen dort eine einsame Gestalt entgegen. Und die beiden hohen Offiziere salutierten tatsächlich vor ihrem tapferen Gegner, der ihnen so lange immer wieder entkommen war. Chief Joseph rief dann den beiden zu. »Sagt General Howard, ich kenne sein Herz. Ich weiß, was er mir früher gesagt hat, das habe ich in mir. Ich bin des Kämpfens so müde. Unsere Häuptlinge sind tot. Es ist so kalt. Wir haben keine Decken. Unsere kleinen Kinder erfrieren. Wir haben auch keine Nahrung. Ich möchte die Zeit haben, nach meinen Kindern zu suchen, um zu sehen, welche ich von ihnen noch finden kann. Vielleicht aber werde ich sie nur unter den Toten finden. Hört mich an, meine Häuptlinge. Mein Herz ist so krank und traurig, und vom jetzigen Stand der Sonne werde ich niemals wieder kämpfen.« Und dann überreichte er General Howard sein Gewehr. Mit dieser später vielfach kopierten und immer wieder vorgetragenen Ansprache war Joseph unsterblich geworden. Chief Joseph und die 700 Menschen seiner Nez Perce hatten in 4 Monaten unglaubliche 2000 Kilometer zurückgelegt, gegen 2500 amerikanische Soldaten gekämpft, hatten diese immer wieder in die Irre geführt und waren dann auch in allen 8 Gefechten immer siegreich geblieben. Der danach dann in der Presse des Ostens wie auch im Weißen Haus sehr bekannt gewordene Joseph setzte sich immer wieder für die Rückkehr seines Volkes in seine alte Heimat ein. 1879 wurde er dann sogar nach Washington eingeladen und konnte dort tatsächlich eine Rede vor dem Kongress halten. Dann, immer noch rund 20 Jahre später, da ritt er 1897 als mittlerweile wirkliche nationale Berühmtheit neben General Miles, neben General Howard in New York bei der Parade zur Einweihung des Grabmals von Präsident Grant. So etwas hatte es für einen Ureinwohner noch niemals gegeben. Ja, und schließlich hat es Joseph dann auch tatsächlich geschafft, dass sein Volk in die Heimat zurückkehren konnte. Aber die amerikanische Regierung verzieh ihm niemals, dass er sie so lange an der Nase herumgeführt hatte und so lange gegen sie erfolgreich gewesen war. Ihm allein wurde die Rückkehr in die Heimat verwehrt. Und so starb Joseph im Bundesstaat Washington dann im Jahr 1904 im Alter von nur 63 Jahren. An gebrochenem Herzen, wie seine beiden Ärzte sagten. Hollywood hat diese so dramatische Flucht dann in dem Spielfilm »I will fight no more forever«, nämlich den letzten Worten seiner Rede, verarbeitet. Joseph gehört heute zu den unbekannten Helden der Geschichte, aber in Amerika ist er durch seine genialen strategischen Leistungen, durch sein Auftreten in Washington und vor allem durch seine bis heute legendäre Rede unvergessen geblieben. Heinmod Tuya Luckett oder Chief Joseph, der indianische Napoleon. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.